Liebe Sportsfreunde, eine neue Woche hat begonnen und wir starten sie mit einer neuen Folge. Heute begrüße ich Gernot Bauer bei mir. Gernot ist Vizepräsident der Sportabteilung der 7-1 Entertainment Group, einer Tochtergesellschaft von ProSiebenSat.1 Media, zu deren bekanntesten Marken die Sportmarke RAN gehört. In der Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie Gernot zum Sportjournalismus gekommen ist, was ihm an diesem Beruf besonders gefällt, aber auch, welche Entwicklungen in der Branche ihm eher weniger gefallen. Und ihr erfahrt, in welchem Zusammenhang Gernot sagt, solche Sendungen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Gernot Bauer habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Gernot, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein als Gast. Ja, erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, Mirko, für die Einladung und ich freue mich tatsächlich, hier zu sein.
Sehr cool. Du bist ja in den Medien aktiv, im Sportbereich aber, Vice President von 7-1, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Wie bist du dazu, zu diesem Beruf gekommen und inwiefern hast du da mit Sport tagtäglich zu tun?
Also dazu gekommen bin ich, weil ich es unbedingt werden wollte. Das war immer ein Kindheitstraum. Ich bin tatsächlich zu Hause mit, schon 7, 8 Jahren mit damals noch einem Kassettenrekorder immer rumgelaufen und habe da meine eigenen Fußballreportagen aufgenommen und alle Leute damit genervt, dass sie mir bitte Feedback geben. Und die armen Leute mussten sich das und haben sich tatsächlich, zumindest was die Familie angeht, das auch immer sehr geduldig angehört. Dass es tatsächlich irgendwann mal aber mein Beruf werden wird, war damals noch nicht abzusehen, aber dann als Teenager tatsächlich schon sehr schnell mein Ziel.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Go Chin Chin Cuisine in Zürich. Spitzenleistung fängt beim Essen an und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der Nähe des Quartiers Wipkingen. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Und ich glaube, das Wort Berufung kommt für mich persönlich auch ein bisschen von Berufung. Mhm. Ich wollte das immer machen und dann kam das über das Ausschlussverfahren, blieb irgendwann nichts mehr anderes übrig. Und der Rest ist dann eine Kombination aus Fleiß und auch ein bisschen Glück gewesen, um dann dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und am Anfang einer Karriere ist es so, da hat man in den Newsrooms der Welt, egal ob das jetzt Radio ist oder Print oder auch Fernsehen, tatsächlich sehr viel mit dem Sport zu tun. Ja. Wenn man dann später in ein paar andere Positionen kommt, wo es mehr um Management geht, dann wird das weniger und weniger. Aber Sport ist nach wie vor meine Leidenschaft und mehr Hobby als Beruf tatsächlich.
Stört dich das heutzutage, dass genau das, was du gesagt hast, dass es halt immer weniger immer wird, wenn man nicht mehr zuvor das Borne ist in der Redaktion, sondern halt im Backoffice, im Management?
Auf alle Fälle. Ich glaube, warum wir uns alle, und da spreche ich, glaube ich, für 99% der Kollegen, diesen Job ausgesucht haben, ist, weil wir selber nicht genug Talent hatten, um es als Sportler zu schaffen. Ja. Und daher einfach so nah wie möglich an dieser Emotion, an diesen Wahnsinnsmomenten dabei sein wollten. Und das ging früher noch leichter als heute, muss man fairerweise sagen. Mhm. Ich muss die jungen Kollegen daher bewundern. Dafür gibt es heute auch viel mehr Medien, mit denen was machen kann. Als ich aufgewachsen bin, gab es noch sowas wie Schwarz-Weiß-Fernsehen und tatsächlich nur 3 Sender. Und wettermäßig zumindest hat man bei uns damals nicht mehr reinbekommen. Und das ist natürlich heute anders. Heute kann jeder junge Journalist, jeder junge Kollege oder Kollegin, die da rein möchten, können über YouTube oder Social Media oder ihre eigene Homepage mit KI oder ohne auch schon tatsächlich auf einer bundesweiten Ebene Content erstellen und sich hier profilieren und eine eigene Marke aufbauen. Das war früher so noch nicht möglich. Aber man ist tatsächlich nicht mehr ganz so nah dran, weil einfach viel mehr Leute in diesem Geschäft heute zugange sind und man an diese Stadien und an die großen Spieler oder Stars gar nicht mehr so rankommen kann wie früher.
Also eigentlich so ein bisschen wie im Leben, meistens hat beide Seiten, ne? Schöne und schlechte oder Vorteile und Nachteile, so eine Entwicklung, ne? Am Ende ist dann.
Ja,
so.
Auf alle Fälle. Ja. Ja.
Hast du als du diesen Weg gegangen bist damals, hattest du eine Art Vorbild, jemanden, den du bewundert hast, wo du gesagt hast, also wegen dem oder wegen dem will ich das machen oder so wie er das und das macht, das gucke ich mir ab?
So eine Person, die mich sehr beeindruckt hat, gab es eigentlich nicht. Die hat sich dann erst später, als man dann in dem Beruf drin war, ergeben. Und dann waren es auch oft Leute, die jetzt nicht zwingend vor der Kamera standen, sondern tatsächlich die Redaktion geleitet haben. Ich glaube, und das ist auch immer wieder ein Rat, den ich jüngeren Kollegen oder gerade Praktikanten in den Einstellungsgesprächen immer mitgebe, ist, man ist nur gut in etwas, wenn man Spaß hat und seinen eigenen Weg auch findet. Mhm. Also Leute zu kopieren, das kann immer eine gute Guideline sein, aber Talente ändern sich auch im Laufe einer Karriere. Ne? Man möchte auch nicht immer das Gleiche machen. Jörg von Torra hat mal gesagt, ich möchte nicht mein Leben lang nur Ecken zählen. Und da ist was Wahres dran, weil ich glaube schon, und das stelle ich in meinem Werdegang auch fest, und wenn ich bei mir in die Redaktion gucke, ist das so ein ähnlich. Es gibt eine Zeit lang, da will man unbedingt Kommentator werden. Dann ist es auch sehr schön, mal vor der Kamera stehen zu dürfen. Aber irgendwann, wenn man dann ein bisschen älter ist und mehr Familie auch in den Vordergrund rückt, ist man auch froh, nicht mehr ganz viel reisen zu müssen, nicht mehr in den Stadien an den Rennstrecken stehen zu müssen, sondern auch mehr Zeit eben für die Familie zu haben. Und dann ändern sich die Profile automatisch. Aber wenn du, natürlich hatte auch ich ein Idol, und wenn du mich so danach fragst, dann war Michael Pfad damals jemand, der mir auch viele Türen geöffnet hat. Der war Sportchef von Premiere damals und hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und ich hatte auch extrem positives Feedback von einem Dieter Nickles, der damals der große Star-Moderator beim DSF war. Günther Peter Ploog, mit dem ich meine ersten Sprachschulungen gemacht habe bei Premiere. Das waren schon die ersten großen Figuren. Wenn man dann mit 18, 19 mit solchen Leuten schon zusammenarbeiten darf, da guckt man sich natürlich viel ab, und das waren dann schon so kleine Idole.
Ja. Sprachschule hast du gerade angesprochen. Was muss man sich da, wie kann man sich das vorstellen, dass man da wirklich, kriegt man da quasi geschult, wie man richtig spricht und wie man was betont und so, oder?
Genau, das ist Sprecherziehung nennt sich das. Das machen wir hausintern bei ProSieben Sat.1 auch. Wir bilden also unsere eigenen Volontäre und Praktikanten in diesen Schulungen auch aus. Und wir werden das auch immer wieder üben. Es gibt bei uns die sogenannte Matz-Stunde. Mhm. Also Matz ist umgangssprachlich für einen Fernsehbeitrag. Mhm. Und hier darf jeder zum Chefredakteur kommen oder zum Redaktionsleiter, seine Beiträge zeigen. Die werden dann gemeinsam angeschaut in einer größeren Gruppe. Jeder darf Feedback geben, immer auch sehr sehr tolerant, aber auch sehr ehrlich, denn nur dann wird man besser. Und dann werden wir sehen, okay, es hapert noch an der Vertonung oder an der Komposition von den Bildern. Dann wird es da besprochen, und dann gibt es auch Maßnahmen, dass wir sagen, okay, du kriegst nochmal ein Sprecherziehungsunterrichtsvolumen zugeteilt. Da tun sich manche Leute, die nicht Dialekt sprechen, natürlich leichter. Mhm. Also wir gucken schon, dass dann das, weil wir auch bei den News mitvertonen in unseren News-Sendungen, da muss das Niveau dann schon sehr hoch sein. Mhm. Aber da gibt es so Abstufungen. Ne? Wenn wir jetzt einen Beitrag machen nur für YouTube, dann ist es nicht so schlimm, wenn dann mal eine Endung, also wenn man dann lustig sagt statt lustig, weil das IG zum Beispiel hinten, das wird immer weich gesprochen, das ändert sich aber auch mit der Zeit. Also als ich die ersten Sprecherziehungsstunden hatte, da wurde noch sehr, sehr genau hingeguckt und da war der Standard sehr, sehr hoch. Heute ändert sich Sprache ja auch und dann oder auch schneller als früher, und dann ist das nicht wichtig, aber wir schauen schon, dass wir da ein ganz gutes Niveau haben. Ja.
Das erinnert mich dran, die Folge mit Jonas Friedrich, die ich aufgenommen hatte, er hat auch gesagt, ja, dass er sich erinnern kann, eine Anekdote, dass er eine der ersten Male, als er so was eingesprochen hat, dass dann einer zu ihm gesagt hat, da aus dem Team, ja, also grundsätzlich, das klingt schon mal richtig gut, was du, und du hast Talent, aber du musst dein Schwäbisch wegkriegen, dein Dialekt, das muss weg. Und dass das auch für ihn dann aber auch schwierig war, diesen Dialekt wirklich rauszukriegen, und weil man das ja wirklich auch mit sich drin hat, ne? Wenn man da so immer mitgelebt hat. Ne? Hattest du auch einen Dialekt, den du wegkriegen musstest?
Ganz klein wenig. Ich komme ja auch aus Bayern, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt hört. Aber ja, klar, so manche Ausdrücke, Tonfarben, die bleiben einfach. Wir haben zum Beispiel, aber auf der anderen Seite kann es auch ein Vorteil sein, denn ich würde nie einen Ski-Alpin-Kommentator mit einem rein norddeutschen Akzent nehmen wollen oder auch, wenn es nur das gestochene Hochdeutsch ist, das darf dann schon ein bisschen Lokalkolorit haben. Mhm. Also im Wintersport, glaube ich, passt es. Ich habe es immer schade gefunden, dass sich österreichische Kollegen in Deutschland nie so durchsetzen konnten. Aber das ist, glaube ich, auch eine Geschmackssache. Klar muss man immer den gesamten Markt im Überblick haben, aber in manchen Sportarten ist es absolut in Ordnung.
Ja. Kannst du dich noch erinnern an dein allererstes Mal, wo du hinter einem Mikrofon warst und was kommentiert hast oder gesprochen hast?
Dadurch, dass ich das mit dem Kassettenrekorder sehr früh schon immer gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr, wann es genau angefangen hat. Ich weiß noch, ich war im Studium, ich habe in Bonn studiert und war dort nebenbei bei einem Lokalradio, Radio Bonn-Rhein-Sieg. Und da haben wir damals noch geschnitten auf den alten Schneidetischen, wo man zwei riesen Kassettenspulen hatte und das dann auf das Band, also quasi rausziehen musste, diese Spule und nach vorne auf den Schnitttisch gelegt hat. Und da wurde dann so schräg mit so einer Art Guillotine tatsächlich das Tonband, wo man vorher mit dem Bleistift hinten drauf geschrieben hatte, hier ist ein Halbsatz, der muss weg, oder hier ist ein Ä zu viel und eine Pause. Das musste man in den Vor-Digitalschnittzeiten tatsächlich manuell so rausschneiden und hinten mit einem Spezial-Teser wieder zusammenklauben. Mhm. Und damals habe ich hingesetzt, nachdem ich die ganze Nacht durchgeschnipselt habe, und hat man gedacht, so okay, und für das nächste Interview bist du richtig vorbereitet, laberst nicht so viel, kommst schneller zum Punkt, dann musst du nämlich auch weniger schneiden und bist früher wieder fertig. Und dann hat man halt ganz oft seine Stimme gehört. Und das war dann schon komisch, als ich meine Stimme zum ersten Mal tatsächlich dann in einem Radio on air gehört habe. Das war dann schon was Komisches. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Ja. Aber ich finde es heute noch befremdlich, meine Stimme oder meine Videos von mir zu sehen, wo ich früher moderiert habe.
Ja. Kann ich nur beipflichten, das ist bei mir genauso. Also ich hatte das erste Mal, dass ich meine Stimme mal gehört habe, war 2017, als ich bei einem Radio, Lokalradio gearbeitet habe und dann da auch einen Beitrag gemacht habe. So, war so Pro-Contra-Sache, alleine reisen oder nicht und so. Und dann habe ich diesen Beitrag gemacht und dann kam ist der veröffentlicht worden dann. Und dann habe ich gedacht, Gott, ist das wirklich, das ist deine Stimme, heilige Maria. Und dann war es lange Zeit quasi nichts. Und dann, als dieser Podcast gestartet hat, im Januar diesen Jahres 2025, da muss man sich auch wieder dran gewöhnen. Oh, jetzt hörst du da die Stimme regelmäßig. Aber zum Glück bin ich nicht der Star der Folgen, sondern meine Gäste, so wie du jetzt.
Ja, das ist lieb. Aber es gibt da viele Talente. Ne? Man kann mit einer schönen Stimme tatsächlich sehr viel machen. Das öffnet auch hier und da die Türen. Wir haben gerade bei uns im Team einen sehr talentierten jungen Kollegen, der eine ganz besondere Art hat zu texten und der über eine dementsprechende Stimme verfügt. Die ist jetzt, vor allen Dingen fällt sie halt auf, weil die so ein bisschen besonders ist. Also selbst wenn einem jetzt, wenn jüngere Kollegen zuhören oder Leute, die sich vielleicht überlegen, in die Richtung zu gehen und sagen so, Mensch, aber meine Stimme, die klingt zu piepsig oder ist zu hoch, zu tief. Das macht alles nichts. Das kann man A, in der Post-Production teilweise alles beheben und D, kann das auch zum Asset werden. Ne? Ja. Wenn man sich überlegt, früher bei Stefan Raab oder in der Harald-Schmidt-Show, diese lustigeren Beiträge, die haben alle eine markante Stimme gehabt, die ein bisschen anders ist. Und das ist also kein Ausschlusskriterium. Ne? Man kann alles lernen.
Definitiv. Wenn man gewillt ist, da ein bisschen was rein zu buttern, dann geht vieles, vieles, vieles. Ja. Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen mit den Veränderungen von früher, was früher noch, wie man es früher gemacht hat. Was ist für dich, wenn du deinen Beruf jetzt anguckst und auch die Entwicklung anguckst, so das, was dich vielleicht auch am ehesten, am meisten stört oder ärgert, an Entwicklungen, die jetzt gemacht, die der Journalismus, der Sportjournalismus durchgemacht hat die letzten Jahre oder Jahrzehnte?
Also das ist, glaube ich, ein bisschen Fluch und Segen. Wir verstehen natürlich alle, dass sich dieses Rad mit Social Media und Club TV und noch mehr Plattformen und noch eine Streaming-Plattform und noch eine Social-Media-Plattform natürlich dann irgendwann erschöpft. Und dass die Vereine und die Stars einen gar nicht mehr so brauchen wie früher, als es halt quasi nur eine Handvoll Fernsehsender gab. Ja. Und das macht sie natürlich auch so ein bisschen kritikresistent und führt dazu, dass ja, sie die Narrative, also die Geschichten eigentlich selber erzählen können und uns gar nicht mehr brauchen. Und da ist natürlich viel ungefiltert oder aber auch zugefiltert. Mhm. Und das ist schon ein bisschen schade, dass die nicht mehr so nahbar sind. Ich erwische mich immer ein, zwei Mal im Jahr dabei, dass ich mir alte Ausschnitte aus dem Sportstudio anschaue, wenn da Uli Hoeneß und Christoph Daum sitzen und sich richtig bekriegen. Ja. Solche Sendungen wird es nie wieder geben im deutschen Fernsehen. Schon gar nicht free-to-air. Ja. Diese Streitgespräche, diesen Austausch, den es da früher noch gab, werden wir wahrscheinlich nur aus den Archiven kennen. Alle Profis haben heute eben ein gewisses hohes Niveau an Medienschulungen, an Interviewtraining. Oder sind einfach, weil sie mit so vielen Medien aufgewachsen sind, selber in diese Rollen sehr schnell hineingewachsen. Ist jetzt gar nicht immer so, dass das alles unbedingt antrainiert ist. Und das ist natürlich ein Trend, der es ein bisschen schade macht. Und die alten Zeiten, wo man mit den Jungs im selben Flugzeug saß, danach im Bus mitfahren durfte und vielleicht im gleichen Hotel untergebracht war, die sind vorbei. Das findet man noch ein bisschen im Wintersport hier und da. Ansonsten ist das wirklich die absolute Ausnahme. Aber so sind Geschichten entstanden. Wenn man mit einem Pit Gottschalk, der damals Sportbild-Chefredakteur war, der mit der Mannschaft noch mitgefahren ist oder so, da hast du richtige Geheimnisse noch gehabt. Ja, ja. Darum ist, wenn diese Journalistengeneration jetzt auch mal in Rente geht, die könnten Bücher schreiben, hervorragend.
Ja. Ja.
Und was mich auch noch so ein bisschen stört, ist dann tatsächlich, dass ja viele Vereine oder Manager dann auch immer wieder mal versuchen, Einfluss zu nehmen und bitten, dass wir Sachen löschen, Social-Media-Posts. Klar, bei Humor kann man immer geteilter Meinung sein und es gibt genügend Medien, die damit auch nicht verantwortungsvoll genug umgehen. Ich glaube, bei RAN und Pro7Sat.1 machen wir das. Nichtsdestotrotz ist es auch immer schade, wenn es dann heißt, ja, könnt ihr das bitte runternehmen, weil XY fühlt sich ein bisschen auf den Schlips getreten. Mhm. Ich glaube, das kann man aushalten. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aber das gab es früher in dem Sinne so nicht. Ja, und das ist schon ein bisschen schade, dass es immer so perfekt sein muss. Ja, ich glaube, auch viele Fußballer, Oli Kahn hat es neulich auch in dem Interview gesagt, da tät ein bisschen Authentizität tatsächlich ganz gut.
Ja, und dann am Ende des Tages, klar, man kann die Leute, die Leute, die Sportler, die Promis, die in dieser Bubble sind, verstehen, weil eben so viele Social Media und es ist rum ist und das ein Handy reicht, es wird gezückt und irgendwas aufgenommen und das, da kannst du einen Shitstorm von machen bis sonst wohin und der kann über Wochen, Monate dich verfolgen und da wird man natürlich schon ein bisschen vorsichtiger. Auf der anderen Seite leben die Sportarten und die Medienlandschaft ja auch von solchen Geschichten von Gerhard Delling und Günter Netzer, die sich früher angekabbelt haben, von dem bekannten Rudi Völler Ausraster, du sitzt hier, hast deine drei Weizen weg und so, gegenüber Waldemar Hartmann und so. Und das ist jetzt, wie du sagst, immer eher weniger. Dafür, wenn es nochmal passiert, dann wird es natürlich komplett von allen gespielt bis zum Ende und immer wieder, ne?
Genau. Und es zeigt aber auch, dass man auch ohne Zugang zu diesen großen Spielen oder Rechten in unserem Falle trotzdem sehr gute Sendungen machen kann. Ne? Der Fan-Talk auf Sport1 ist so ein Beispiel, sowas ganz gut funktioniert. Oder auch ohne jetzt vor Ort und direkt mit den Spielern sprechen zu können, hat ja auch RAN NFL damals eine Nischensportart wie Football auf einmal sehr groß gemacht, weil einfach dieser Appetit da war und aber die Art und Weise, wie das damals vom Team inszeniert wurde, halt einfach seinesgleichen gesucht hat. Und das ist schon ein richtiges Trademark meiner Redaktion auch und ein gutes Beispiel, wie es auch gehen kann. Ja? Dass man diese Nähe, die man jetzt gerade auch kritisiert hat und dieses perfekte Welt einer NFL oder NBA eben aufgebrochen hat, weil man mit einer Stammtischatmosphäre dahin gekommen ist und weil man es trotzdem professionell gemacht hat, aber eben auch mit ein bisschen Augenzwinkern und nicht alles immer so ernst genommen hat. Und das hat damals eigentlich eine sehr, sehr gute Formel dargestellt, die echt gut funktioniert hat.
Du bist ja, also ProSiebenSat.1 ist ja im Fußball da, ist im oder NFL und ganz viele Sportarten. Wie ist das bei dir persönlich? Hast du auch ganz viele verschiedene oder 3, 4 Lieblingssportarten? Oder wenn man dich jetzt fragen würde, dann könntest du klar sagen, das ist die Nummer 1 und alles andere mache ich auch, aber das ist die Nummer 1.
Also ich kann kein Hehl draus machen. Auch meine Vergangenheit und meine Laufbahn zeigt es ja, ich bin sehr eng verbunden mit den olympischen Sportarten. Ja. Ich habe seit 1998 bis jetzt Paris alle Olympischen Spiele mitgemacht. Paris war zum ersten Mal, dass ich tatsächlich nur als Fan dort war, weil wir aktuell keine Rechte daran halten, aber habe vorher immer drüber geschrieben oder berichtet oder eben mitproduziert. Und ja, bei mir ist der Wintersport, steht ganz oben. Ich war selber früher gar nicht so schlecht Snowboard gefahren und komme aus Garmisch. Also der alpine Skisport und Biathlon sind mir auch nicht sehr fremd. Das ist schon das, was es wirklich ausgemacht hat für mich. Und ich muss natürlich dazu sagen, nachdem ich als Kind natürlich Fußballfan war, war das tatsächlich eine der ersten Enttäuschungen meiner Laufbahn, dass die Glamour-Welt des Fußballs, wenn man da mal eingetaucht ist, gar nicht so glamourös ist, dass es gar nicht so geil ist in der Mixzone, auch immer nur das Mikro mit reinzuhalten, weil man einfach kaum selber Fragen stellen kann oder dann auch relativ enttäuschende Antworten oft bekommt. Ja. Darum habe ich mich sehr schnell auf andere Sportarten konzentriert und da war dann der Motorsport tatsächlich was, wo ich gesagt habe, das ist cooles Format, das dauert nicht so lange. Die Leute haben alle auch was in der Birne, weil wenn man mit den Renningenieuren etc. dann auch immer sprechen kann, das sind ja keine dummen Leute, sondern wirklich interessante Menschen, die was gelernt haben und die dementsprechend gut auch über ihren Sport reden mit viel Leidenschaft und habe das dann für mich entdeckt. Also ganz klar, der alpine Sport an sich, wie auch der Motorsport, sind mir dann doch ans Herz gewachsen.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Go Chin Chin Cuisine in Zürich. Spitzenleistung fängt beim Essen an und die authentische vietnamesische Küche, dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der Nähe des Quartiers Wipkingen. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Motorsport, DTM, MotoGP, Formel 1 oder alles oder Einzeldinge oder was ist da dein Favorite? Wo hast du auch beruflich die meisten Erfahrungen dann gemacht?
Tatsächlich aktuell machen wir viel mit der DTM. Wir haben jetzt gerade den Vertrag auch noch verlängert. Da sind also alle 16 Rennen bei uns zu sehen. Ich habe aber angefangen, ganz am Anfang, wirklich mit Rallye. Komme ein bisschen aus dem Rallye-Sport, habe dann ganz viel da auch produziert. War ein paar Mal bei der Dakar Rallye auch in der Wüste mit vor Ort. Das waren so wirklich einschneidende Erlebnisse, wo man dann 2 Wochen, 2,5 Wochen auch tatsächlich nur mit dem Zelt in der Wüste schläft. Alle essen das Gleiche. Da sitzt der Weltmeister auf dem Berberteppich damals genauso neben dir, egal ob er ein Volkswagen-Werksfahrer ist oder nicht. Auch das hat sich heute Richtung Saudi-Arabien natürlich ein bisschen geändert. Aber das sind nach wie vor sehr einschneidende Events, die es immer noch so gibt, die halt nicht mehr sehr groß in der Öffentlichkeit stehen. Aber das ist ein fantastisches Erlebnis. Ne? Genauso wie 24 Stunden von Le Mans, die ich mehrmals machen durfte. Ein ganz besonderes Event ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Generell Langstreckensport. Das macht einfach Spaß, weil es andere Autos sind. Es ist nicht dieses große Glamouröse der Formel 1, sondern das ist ein sehr technischer Ansatz, ein sehr kompliziertes Reglement, aber hoch faszinierend. Ich mag es immer, wenn man sich ein bisschen was in was reinarbeiten muss und nicht immer alles gleich so easy ist. Und das ist ja bei der Rallye auch. Ne? Dann kannst du Sebastian Ogier, der mehrmalige Weltmeister, ist bei uns verheiratet mit einer unserer Moderatorinnen, Andrea Kaiser. Und wenn du mit dem mal über die Reifenauswahl auf einer Tarmac-Rallye redest, dann kann der dir 25 verschiedene Varianten auflisten, in wie man seinen Reifen schneiden muss, was vorne und was auf die Hinterachse gehört, etc., um da die beste Grip-Variante zu bekommen. Und das sind immer Sachen, die haben mir extrem viel Spaß gemacht. Von daher, aber auch MotoGP waren geile Zeiten. Da habe ich 3, 4 Jahre lang die ganze Tour vor Ort immer mitgemacht. Das sind schon tolle Erlebnisse.
Dein prägendstes Erlebnis, ist das in Dakar, denn du du erzählt hast, dass du da in der Wüste zelten, alle zusammengezeltet und so weiter, alle zusammengesessen. Ist das so das Prägendste oder gibt es da noch was, was obendrauf kommt?
Das Prägendste, was ich jemals hatte, war ein Interview mit Muhammad Ali, das ich machen durfte, relativ früh in meiner Karriere. Da ging es ihm schon nicht mehr ganz so gut, aber das war dieser Legende gegenüber sitzen zu dürfen, das war wirklich was ganz Besonderes, weil er für mich ein persönlicher Held ist und eben nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch. Und das andere war jetzt tatsächlich bei Paris 2024, habe ich auch nur im Fernsehen gesehen, aber war für mich einer der größten Momente der jüngeren olympischen Geschichte. Und zwar gab es ein Beachvolleyballspiel der Damen, Brasilien gegen Japan war es, glaube ich. Und die Spielerinnen sind sich über irgendeinen Punkt, war das Netz berührt oder nicht, ins Gehege gekommen und haben wirklich wüst aufeinander eingeschimpft mit dem Schiedsrichter, der die nicht mehr trennen konnte. Und hat der DJ vor Ort von John Lennon Imagine eingespielt.
Ich erinnere mich, jetzt wo du das sagst. Ja,
und klar. Das ganze Stadion hat angefangen mitzusingen und du siehst auf einmal, wie sogar die Athletinnen sich an die Stirn fassen und anfangen zu lächeln und sagen, was machen wir hier eigentlich? Es ist nur Sport, es ist nur ein Punkt. Komm, wir spielen den nochmal. Und das war für mich wirklich, ich habe es meinen Kindern immer wieder erzählt, das war wirklich so ein Gänsehautmoment und darum finde ich Sport so geil und darum wollte ich diesen Beruf auch erlernen, um solche Sachen und diese Geschichten erzählen zu können. Selbst wenn ich nicht selber dabei bin, ich habe heutzutage 1000 Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Sei es bei dir in deinem interessanten Podcast oder eben auf Social Media mit einem kleinen Schnipsel oder einen schönen Artikel drüber zu schreiben oder mich mit den Mädels mal hinzusetzen. Das ist das, was mich einfach weiterhin antreibt, diesen Beruf ausüben zu können.
Was war für dich, dieser Moment, was ich anlegte, schönsten Momente in der olympischen Geschichte, wahrscheinlich auch für dich, aber wenn du vor Ort warst, was war für dich Olympia, welche Olympischen Spiele waren für dich die schönsten oder wo hattest du die schönsten beruflichen oder auch sonstigen Erlebnisse, die dir in Erinnerung bleiben aus dieser Zeit?
Also was mich berührt hat, war Peking 2008. Auch wenn viele Leute sagen werden, es war alles orchestriert etc. Das war einfach sehr stimmungsvolle Spiele. Also die Chinesen waren Feuer und Flamme und haben uns wirklich willkommen geheißen. Peking ist auch eine schöne Stadt, muss man wirklich sagen. Die Kultur damit zu erleben und selbst wenn natürlich sehr viel orchestriert war und so für uns, das war trotzdem schön, einfach mit diesen Leuten in Verbindung zu kommen und die Athleten auch, da gab es ja diese ganzen Geschichten mit Smog und Amerikaner sind mit solchen Masken aus dem Flugzeug gestiegen und so. Und als wir da waren, war das überhaupt kein Problem mehr. Ja, genauso wie Zika in Rio keine Rolle gespielt hat, war das damals kein Problem in Peking. Und das waren schöne Spiele, die perfekt organisiert waren. Ja, also wenn der Bus um 30 losfahren sollte und der war um 25 schon voll, dann ist der um 25 abgefahren und um 26 stand der nächste Ersatzbus da. Das hat natürlich alles seinen Preis und kann nur mit Masse und vielleicht einigen nicht so schönen Geschichten im Hintergrund bewerkstelligt werden, aber die Organisation war perfekt und es waren als damals noch junger Reporter, waren es wirklich schöne Spiele, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Und das Schlechteste, kann ich auch sagen, war Sochi. Das war wirklich ohne viel Atmosphäre, im Nachhinein überschattet von dem großen Dopingskandal. Ja. Ich kann mich nur noch an, ich war auch ein Jahr vorher schon da und habe eine Doku darüber gedreht, so einen kleineren 45-Minuten-Film über den Stand der Vorbereitung. Und da kann ich mich noch erinnern, da war halt die Schneeverhältnisse, die waren gigantisch. Dieser Champagne-Powder, den es da hinhauen kann, in Sochi aufgrund der Nähe zum Meer. Das war wirklich Schneeberge, Meter, wie ich sie selten in meinem Leben gesehen habe. Aber die Spiele selber waren ein bisschen seelenlos, muss man sagen. Ja.
Was war für dich der schönste olympische Moment?
Schönster olympischer Moment fällt mir jetzt spontan ein, als sich die beiden Hochspringer die Goldmedaille geteilt haben. Aber wenn ich an Peking auch zurückdenke, war es tatsächlich so, die haben Gold, Silber, Bronze damals im Wasserspringen geholt und die Stimmung in diesem Stadion, wenn da, was weiß ich, lass es 3.500 Chinesen sein, die da drin gesessen sind, aber die haben einen Lärm gemacht und ihre Jungs da nach vorne gepeitscht, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, das war wirklich Wahnsinn.
Ja. So ganz allgemein gesprochen, was war für dich muss ja nicht unbedingt sportlich, beruflich sein, aber mit dem Zusammenhang Highlights, die du hattest und Lowlights, die du hattest, die dir auf verschiedene Art und Weisen was gegeben haben oder dich was gelehrt haben?
Highlights meiner Karriere waren auf alle Fälle die Tour de France, die ich machen durfte. Ich habe damals meinem Chef einfach gesagt, als ich zu Sky gewechselt bin und schon ein paar Mal die Tour de France für Eurosport gemacht hatte, ein ganz gutes Netzwerk hatte, hatte ich gesagt, komm, wir haben ein Team, das heißt Team Sky, die fahren nach vorne mit. Ich garantiere dir, der Bradley Wiggins, der ist dieses Jahr in Form, der wird da was holen. Wir haben dann guten Access, da kriegen wir was hin. Und wir hatten kein Geld damals. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das low-key, low-profile und haben uns ein Wohnmobil gemietet. Ich habe mir einen Cutter ausgesucht oder jemanden aus der Redaktion mitgenommen, der ein bisschen drehen und schneiden konnte, aber halt auch entbehrlich war. Also wir sind da jetzt nicht als die 1A-Garnitur losgezogen und haben einfach 3,5 Wochen die Tour de France im Wohnmobil begleitet, haben uns unsere Geschichten gesucht, links und rechts, selber moderiert, selber geschnitten, selber vertont im Auto, unter abenteuerlichsten Bedingungen, sind weggejagt worden von den Nachbarn, weil wir den Generator hatten, der zu laut war. Dann hatten wir Doping-Geschichten, wo wir den Leuten hinterhergefahren sind bis um 4 Uhr morgens in die Hotels und da gecampt haben vor den Hotels, um irgendwelche Bilder noch zu bekommen, die dann wahrscheinlich doch nie Einzug gehalten haben in irgendeinem Beitrag oder in irgendeine Sendung. Aber das war richtig gut, weil ich meinem Kollegen damals auch Frankreich, wo ich ja lange leben durfte, näher bringen konnte. Und dann einmal ist noch eine gute Geschichte, da sind wir in ein kleines Tal gekommen an der spanischen Grenze. Und ich habe immer gesagt, okay, wir probieren die lokalen Weine und wir holen uns lokalen Käse und Wurst und sowas auf den Märkten. Und haben ganz viel Schimmelkäse eingekauft. Sind dann zum Ziel gefahren, haben unser Wohnmobil in der prallen Sonne bei gefühlt 40 Grad abgestellt, sind arbeiten gegangen, sind dann verhockt an dem Hotel, weil wir auf irgendwas warten mussten und 5 Stunden später in dieses Wohnmobil zurückgekommen. Und ihr kennt ja alle dieses Geräusch, wenn ein Kühlschrank zu lange zu war und man macht ihn da auf, dann macht so plopp. Und das war das Geräusch, das wir hörten, als wir die Tür aufgemacht haben. Und 2 Minuten später kam dann dieser Schimmelkäsegeruch, der für die ganze letzte Tourwoche leider nicht mehr aus diesem Wohnmobil rauszubringen war.
Ach so, Heiliger.
Also auch das gehört zu einer Sportjournalistenkarriere dazu.
Wow. Oh, das muss ein übler Geruch gewesen sein. Meine Güte.
Kann ich so bestätigen.
Oh. Und dann, ja, wie seid ihr mit dem Klang gekommen? Habt ihr Deo gekauft oder habt ihr, was weiß ich, versucht zu lüften, was ja schlechte Idee von 40 Grad sind?
Ja, wir haben gelüftet und dann mal versucht, unsere Sachen durchzuwaschen, aber das hat alles nicht wirklich geholfen.
Oh Gott. Wie lange wart ihr dann noch unterwegs?
Eine gute Woche tatsächlich.
Ja, das schmeißt aber zusammen, ne?
Ja, genau. Ja. Also man macht da sowieso Sachen, das ist ja das Schöne, das ist halt kein Job, den du 9-to-5 machst. Mhm. Ja? Mhm. Also ich sage immer, Sportjournalismus ist mit Sicherheit auch was Asoziales, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Arbeitszeiten, wann findet Sport statt?
Wochenende.
Spät abends und am Wochenende. Vier-Schanzentournee ist rund um Weihnachten und Neujahr. Ne? Also es, als junger Kerl oder junge Reporterin ist das alles super. Mhm. Aber es gibt eben auch noch ein paar andere Parameter, die erst später dann in dem Leben dazukommen. Und das muss man dann schon aushalten können. Es ist nämlich nicht einfach und da habe ich Respekt vor jedem, der das auch lange durchzieht, weil das auch Lob an die Ehefrauen und Ehemänner, die da dahinter stehen, weil das ist nicht einfach, das mitzumachen.
Mhm. Wie hast du das dann irgendwann gehandelt, als es bei dir dann diesen Wandel gab, dass Familie plötzlich da war und alles?
Ich habe tatsächlich eine Frau, die sehr viel Verständnis hat, weil ich sie selber bei Eurosport damals kennengelernt habe. Also die wusste, wie die Rhythmen sind und was sie sich da einlässt. Auch wenn sie selber keine Journalistin ist, aber eben auch TV-Producerin. Und als dann die Kinder kamen, habe ich tatsächlich zum Chef gesagt, die MotoGP-Weltmeisterschaft vor Ort, die kann ich leider nicht mehr machen. Mhm. Da mache ich vielleicht ein Drittel aller Rennen noch. Aber ist auch gut, weil man muss loslassen können. Nach 3-4 Jahren war die Geschichte für mich auch quasi auserzählt. Und dann können die jüngeren Kollegen auch nachrutschen. Und dann haben die ihre 3-4 Jahre, wo sie es machen können. Das ist so ein Lebenszyklus bei einem Journalisten. Ist ja auch so wie bei einem Sportler. Wir müssen uns ja intern auch tatsächlich für diese Aufgaben qualifizieren. Mhm. Wenn ich ein cooles Projekt habe, dann will es natürlich idealerweise jeder in der Redaktion machen. Aber es kann halt nicht jeder alles immer machen. Ne? Und bei uns weiß ich noch, als ich zum ersten Mal zu Olympia fahren durfte, da war ich schon sehr, sehr stolz. Und ich war auch in der Redaktionssitzung der allerletzte, dessen Name verkündet wurde. Und ich habe schon nicht mehr damit gerechnet, aber das war brutal. Das war auch richtig cool.
Das war dann 97, dann kurz vor 98er Olympischen Spielen, oder?
Ja, meine ersten vor Ort waren tatsächlich 2006 Turin. Mhm. Vorher habe ich die immer schön für die Internetseiten der Welt aus dem Newsroom berichtet.
Wow. Du hast vorher, wir haben vorher über Wintersport gesprochen, du hast die Schanzentournee angesprochen. Was ist im Wintersport so die Sportart, die du am liebsten begleitest, guckst oder die dich am meisten fasziniert? Ist es Skispringen, wo man sich ja als Außenstehender, finde ich, manchmal ähnlich fragt wie bei den Skeleton-Leuten? Leute, seid ihr eigentlich wahnsinnig, dass das da runterspringt, obwohl man auch beim Ski Alpin sagen kann, seid ihr wahnsinnig, die Abfahrt auf der Streifen mit 140 runter zu brettern. Was ist da, wo stehst du da?
Ich bin aufgewachsen oder konditioniert worden in den 90ern, wo der Air-and-Style-Contest im Snowboarden das Nonplusultra war. Und das ist ein Sport, den ich selber lange auch auf einem guten Niveau ausgeübt habe. Und da muss ich schon sagen, das ist natürlich vielleicht jetzt so ein bisschen mehr Hobby als eine berufliche Einschätzung dann. Aber das hat mir tatsächlich immer einen Kick gegeben. Mhm. Halfpipe oder Big Air. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass Alpin und Biathlon waren dann die Sachen, wo ich professionell mich am meisten mit beschäftigt habe. Und Biathlon war das, glaube ich, was ich am meisten mache und immer noch auch gerne privat hinfahre. Ja. Mhm. Da kriege ich einfach mehr mit, ist ein bisschen telegener. Weil ich in einem Stadion stehen kann und an den Skistand eben sehe. Beim Skispringen ist es sehr monoton und je nachdem, wo man im Alpinen Weltcup ist, das Night Race in Schladming, sensationell. Mhm. Da sehe ich bis auf ein, zwei erste Tore tatsächlich den ganzen Hang. Wenn ich in Garmisch im Ziel stehe, sehe ich halt nur den letzten Zielsprung und sonst gar nichts. Ja. Ja. Aber nee, dann müsste ich jetzt sagen Biathlon tatsächlich.
Mhm. Und was war für dich der schönste, einprägendste Moment zum Wintersport, den du erleben durftest?
Der schönste Moment war, glaube ich, weil es einfach auch so ein bisschen traurig war, der Rücktritt von Magdalena Neuner, die ich ziemlich lange begleitet habe, aber ich habe damals, wie so viele am Anfang, nicht verstanden, warum machst du das? Du bist 24 und du hörst auf, 12-mal Weltmeisterin, verdiene noch ein bisschen Geld, nimm die Kohle mit. Und dann hat sie aber gesagt, Gernot, pass auf, ich möchte einfach noch mal ein Mädchen sein. Einfach noch mal wirklich so leben. Und ich möchte eine Familie haben und ich möchte nicht alles in meinem Leben nur diesem Sport unterordnen. Und da ist mir erst mal wieder so bewusst geworden, weil wenn du in dieser Bubble drin bist, ja, Interview, Mixed Zone, danach ins Hotel schneiden, dann vielleicht noch mal für ein 1:1-Interview irgendwo hinfahren, man kommt diesen Leuten schon auch nahe, aber man sieht nicht, was sie tatsächlich im Sommer leisten. Man sieht nicht, wie viel Zeit die im Auto verbringen, wie viel Zeit die auf Schneetraining sind und wie sehr die mit 14, 15, 16 schon wirklich in die Vorleistung gehen. Und das ist mir damals so wirklich vor Augen gefallen oder wie Schuppen von den Augen gefallen. Und da habe ich einen heiden Respekt vor. Und die Lena ist jetzt eine von denen, die es geschafft hat. Aber es gibt ja auch ganz viele, die das in der Jugend genauso gemacht haben wie die Magdalena, aber dann halt mit 21, 22 nicht den Sprung oder die nach oben geschafft haben. Und jeder Biathlet weiß, dass wenn ich nicht zu den Top 10 der Welt gehöre regelmäßig, kann ich davon später nicht unbedingt leben. Ja. Also die machen das aus einem ganz anderen, ganz einfachen Antrieb. Einfach weil sie die Besten sein wollen und weil es ihnen extrem viel Spaß macht und das gibt. Das ist dann, wenn ich das mit dem Fußball vergleiche, wo man auch in der dritten Liga nach wie vor sehr, sehr gut seinen Lebensinhalt verdienen kann, dann das ist nicht unfair, aber ich habe einfach ein bisschen mehr Respekt vor den Leuten, die diesen harten Weg gehen in einer kleineren Sportart, weil man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs, es sind die, die es schaffen, aber eben nicht die große Masse, die dahinter ist. Und das habe ich damals in diesem Interview oder bei diesem Abendessen mit ihr erst so richtig verstanden. Das war mir vorher gar nicht so klar.
Ja, das ist das bittere Los des Breiten, der Breitensportarten. Ne? Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal mit anderen Gästen besprochen, dass die halt nur alle 4 Jahre oder halt 2 Jahre dann die mediale Aufmerksamkeit bekommen durch Olympische Spiele. Aber ansonsten halt, ja, manchmal ist es halt auch so ein bisschen dem geschuldet, dass sie halt nur im Winter dann stattfinden oder stattfinden können. Klar, Wintersport und so. Aber ja, das ist dann schwierig, dass das... Es klingt immer von außen immer als so, oh, das ist ja unfair und warum ist das so und kann man das nicht ändern? Es liegt aber halt auch daran, dass die Leute das weniger gucken oder gucken können, gucken wollen, im Gegensatz zu König, Fußball, Handball, Basketball, Eishockey und so weiter und so fort, Tennis, was da alles so ist. Ne?
Ja. Also es gibt immer wieder dieses eine Event, wo du sagst, da ist einem der Lauf rausgekommen. Ne? Mhm. Gold war sie, der ist in der Früh aufgestanden oder auch Urs Lehmann, der wusste, er wird an dem Tag Weltmeister, der hat das ein Jahr im Voraus gesagt, auf der Strecke, mit dem Wetter, kann mich keiner schlagen. Ja. Thomas Dresen in Kitzbühel fällt mir ein. Es gibt ganz viele tolle Geschichten, gerade auf den schwierigeren Strecken. Mhm. Aber ich versuche mich auch immer wieder an so anderen Geschichten wie eben der von der Lena zu orientieren, weil da kann man halt einfach sehen, wie dieses Grinden über eine lange Zeitraum, das finde ich faszinierender, als wenn, es soll jetzt gar nicht disputierlich klingen, als wenn dir einmal einer rausrutscht. Ja. Und ich, also anderes Beispiel habe ich noch aus dem Biathlon mit Ole Einar Bjørndalen. Mhm. Der hat mir irgendwann mal in Ruppolding bei einem normalen Dreh auch gesagt, Sochi, 2014, sag ich, du, das ist in 2 Jahren, läuft doch vielleicht gar nicht mehr. Ja, mal schauen. So. Das Streckenlayout kannte er schon so ein bisschen und der hat sich 2 Jahre lang hat er in Kauf genommen, dass er im Weltcup nicht mehr so performant ist, weil er gewusst hat, er muss anders trainieren in seinem Alter, weil es dieses eine Rennen gibt, wo er nochmal was machen will, wo er noch einmal die Chance hat. Und der hat sich so genau auf dieses eine Rennen vorbereitet und ist dann tatsächlich, glaube ich, mit knapp 40 dann nochmal Olympiasieger geworden. Mhm. Und ich habe ihn nur vorbeilaufen sehen, dann in der Mixzone und habe nur so gemacht zu ihm, mit dem erhobenen Finger zu ihm rübergerunken, herzogen. Du altes Schlitzohr, mit Ansage. Ja, und ich glaube, das sind auch so Momente, das sind dann 1, 2 Überschriften, wo sowas nochmal gefeiert wird und dann vergessen wird es auch in dieser ganzen schnelllebigen Zeit wieder. Aber wenn der Ole, glaube ich, zurückschaut und seine Medaillen sortieren müsste, dann wird die relativ weit oben mit dabei sein, in seiner persönlichen Rangliste, glaube ich.
Das glaube ich auch. Wow. Wenn du irgendwann mal zurückschaust auf deine berufliche Zeit, auf deine sportliche Zeit und so, was sind da die Dinge, die dir dann Stand heute einfallen werden, wo du sagst, das sind die 3 von mir sofort ein, ohne dass ich drüber nachdenken muss?
Sportliche Events, meinst du?
Mhm. Oder Erlebnisse?
Ja, also gibt es auch wieder ein ganz paar banale Geschichten. Einmal in den Katakomben bei den French Open habe ich auf Guga Kürten gewartet. Und ich kam mit meiner Akkreditierung in die Zone gar nicht rein, als er aus diesem Interviewraum rauskam. Und da ging neben mir die Tür auf und Anna Kournikova kam raus und hat sich vor mir warm gemacht. Und die ist einfach wunderschön gewesen und ich war platt. Also ich, weil keine Ahnung, wie ich ausgesehen haben muss, aber ich habe keinen sehr intelligenten Gesichtsausdruck gezeigt, sondern ich war einfach nur wirklich begeistert von ihrer Aura, die sie so hatte. Ich habe tatsächlich im Tennis ein paar tolle Sachen erlebt, aber ich muss auch sagen, anderes Event war 24 Stunden von Le Mans. Mike Rockenfeller fliegt im Audi ab an einer Stelle in der Nacht, wo nur eine Verkehrsüberwachungskamera installiert war und man hat auf diesem Standbild nur den Audi-Prototypen gesehen, der komplett zerlegt war und kein Fahrer mehr im Auto. Und ich saß in der Hospitality, das ist da, wo wir unsere Kantine quasi haben vor Ort, in so einem Bierzelt, neben deiner Mutter. Und hab gesehen, wie ihr, als dann klar war, welche Nummer das ist und dass es der Mike war, der den Stint gefahren hat und so, das waren dann schon so Momente, wo ich immer auch froh bin, dass unser Chef uns vorher auch immer wieder eingestimmt hat und sagt so, ihr könnt die kritisieren, aber vergesst nie, es sind Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen auch. Also Motorsport ist not for the faint-hearted. Und das sind so, hat es mit Sport nichts zu tun, aber das sind so Momente in der Karriere, wo du sagst so, ja, stimmt schon, ist echt, wow, es gibt noch viel, viel mehr als nur dieses dämliche Rennen. Ja. Aber dann, ja klar, Usain Bolt im Bird's Nest war natürlich wieder das klassische Beispiel, wo ich sage, eine Mega-Leistung, auch mit Ansage. Die Medaillen von Phelps, die ich miterleben durfte, die haben mich persönlich nie so abgeholt, war jetzt nicht so, aber Ole Bischoff, der im Judo in London nur Silber geholt hat, zum Beispiel hat mich sehr berührt, weil der stand danach vor mir, das Blut war noch auf seiner Weste zu sehen. Ich habe noch nie einen Menschen so schwitzen sehen wie den, als der von dem Tatami runterkam. Das war auch Wahnsinn. Und du hast da gesehen, die ganzen kleinen Kratzspuren im Gesicht, wo man versucht, den anderen zu greifen. Das Augenlid hing ihm schief rüber, weil es angefangen hat zuzuschwellen und so. Und das ist schon krass, aber es ist dieses ganze Drumherum. Ne? Ich bin dann so jemand, ich kann in so einem Moment 1000 Sachen wahrnehmen, weil du hochkonzentriert bist und du hast halt auch nur 3 Fragen in so einer Situation. Ansonsten sind die bei Olympia gleich wieder weg. Und in diesen 3 Fragen, da kannst du keinen Icebreaker stellen, sondern das muss sofort sitzen. Ich weiß auch nicht, ob es mir immer gelungen ist, aber insofern war ich halt immer so gepolt, dass ich versucht habe, alles aufzunehmen, jedes kleinste Detail irgendwie. Und das war einfach, das war super schön. Aber ja, also würde ich tatsächlich diese Sachen so nennen in der Reihenfolge.
Was war denn die witzigste Frage, die du gestellt hast in so einem Rahmen?
Ach, das, ich weiß gar nicht, ob die wirklich so witzig war, aber wenn du jetzt auch bei Olympia hatte ich die Beachvolleyball-Damen der USA bei mir und die haben sich so gefreut danach, dass die, also die waren dann total Sand überklebt und so. Und ich stand in der Mixzone, ich kriege ja nicht immer das erste Interview, sondern es hat immer der lokale Host-Broadcaster sozusagen. Da war ich halt irgendwie das 10. Interview, das die gegeben haben, dann hast du ja gefühlt eh alle Antworten schon mal von denen gehört. Und dann ist mir nur dieses eine Bild im Kopf geblieben, wie sie sich da über den Platz gejagt haben gegenseitig. Und dann habe ich gefragt, was war denn schwieriger, die Goldmedaille zu gewinnen, das ein relativ klarer Sieg war, oder danach deine Partnerin wieder einzufangen, weil die sich so gefreut hat. Und auf diese vermeintlich dümmlichen Fragen kommen immer die besten Antworten. Ja. Weil dann bist du nicht in diesem Stereotypen, wie fühlen sie sich. Ich sage auch zu meinen Leuten immer, hört, ihr könnt diese Frage schon stellen, aber dann dürft ihr euch nicht beschweren, wenn eine scheiß Antwort kommt oder keine so gute Antwort kommt. Heutzutage fragt ja keiner mehr, wie fühlen sie sich, sondern was macht das mit ihnen? Oder was geht da in einem Kopf vor? Nehmen sie uns mal mit in ihre Gefühlswelt. Ich kann mit diesen Fragen nicht viel anfangen. Ich sage immer nur, die Frage ist scheißegal, es zählt die Antwort. Und wenn das irgendwie klappt, ist es gut. Allerdings muss er dann die Verantwortung für eine schlechte oder lustige oder freche Frage nehmen, weil du musst es auch aushalten.
Ja. Gernot, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Hat mir so viel mega Spaß gemacht. Also ich war geschockt, ich habe gelacht, ich hatte verschiedene Emotionen während diesen knapp 45 Minuten jetzt von dem, was du alles erzählt hast. Wow, unglaublich spektakulär und wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht hier bei Sportsfreunde.
Sehr, sehr gerne. Hört euch gerne auch die anderen Folgen an, wenn ihr noch Gelegenheit habt. Waren schon ein paar tolle Leute hier bei dir zu Gast. Und ich danke auch, dass ich die Reihe fortsetzen durfte.
Sehr, sehr gerne. Mach es gut, gerne.
Dankeschön.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. 7-facher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.